Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 105, Fil.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.
Diese Sure weist auf das hin, was Abrahe, einem abessinischen Heerführer, der mit seinen Kriegern und Kriegselefanten die Kaaba zerstören wollte, geschah. Hören Sie? Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Hast du nicht gesehen, wie Gott, dein Herr, mit dem Elefantenheer verfuhr? Machte er ihren Plan nicht zunichte? Er sandte Schwärme von Vögeln wider sie, die sie mit kleinen, spitzen Steinen bewarfen. Dann ließ er sie werden wie niedergemähtes Stroh.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 5940 kHz im 49-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 18. Februar 2021, gleich dem 30. Bahman 1399 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Gesundheit und Wohlbefinden im Islam. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Globale Bemühungen zur Bekämpfung des Coronavirus. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik, Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Rouhani, Aufhebung von unmenschlichen US-Sanktionen ist der einzige Weg zur Bewahrung des JCPOA. Zarif, Biden hat bisher Trumps Politik des maximalen Drucks beibehalten. Grossi reist zu Gesprächen über Einschränkung von IAEA-Inspektionen nach Iran. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Rouhani, Aufhebung von unmenschlichen US-Sanktionen ist der einzige Weg zur Bewahrung des JCPOA. Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat am Mittwoch bei einem Telefonat mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel die Untreue der Europäer gegenüber ihren Verpflichtungen aus dem Atomabkommen nach dem einseitigen Ausstieg der USA aus diesem Deal kritisiert. Wenn wir wirklich das JCPOA und seine Ziele aufrechterhalten wollen, müssen wir ihre Wirksamkeit und der Praxis und im Rahmen der etablierten Struktur sehen und Europa muss dies in der Praxis beweisen, sagte Rouhani bei diesem Telefongespräch mit Merkel. Rouhani sah das Hinzufügen von neuen Fragen zum Atomabkommen als unmöglich an und betonte, dass vom UN-Sicherheitsrat gebilligte Vertrag habe als das Ergebnis monatelanger Bemühungen und gemeinsamer Maßnahmen von Iran und 6 großen Ländern einen bestimmten Rahmen und sei unveränderbar. Mit der Fortsetzung von Sanktionen sowie der Nichteinhaltung der Verpflichtungen durch die anderen Parteien sei die weitere Umsetzung des Atomabkommens nicht legitimiert und unakzeptabel. Irans Präsident bezeichnete die Aufhebung der unmenschlichen und illegalen US-Sanktionen sowie die Rückkehr Washingtons zum Abkommen als den einzigen Weg, diesen zu erhalten. Die deutsche Bundeskanzlerin bekräftigte bei dem Telefongespräch mit Rouhani, dass Deutschland gemeinsam mit den anderen JCPOA-Partnern ein hohes Interesse am Erhalt des Atomabkommens habe. Sie brachte die Sorge darüber zum Ausdruck, dass Iran seine Verpflichtungen aus dem Atomabkommen weiter reduziert. Es sei nun an der Zeit für positive Signale, die Vertrauen schaffen und die Chancen auf eine diplomatische Lösung erhöhen. Darüber hinaus erörterten Bundeskanzlerin Merkel und Staatspräsident Rouhani regionale Themen, bilaterale Zusammenarbeit sowie die Herausforderungen bei der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie. Zarif, Biden hat bisher Trumps Politik des maximalen Drucks beibehalten. Laut Außenminister Mohammad Javad Zarif habe die Regierung von US-Präsident Joe Biden die Politik des maximalen Drucks seines Vorgängers Donald Trump gegenüber Iran, die für Washington nichts als Niederlage und Schande mit sich gebracht habe, beibehalten. Es ist nun ein Monat vergangen und die Biden-Regierung hat Trumps gesetzeswidrige Mobbingpolitik des maximalen Drucks fortgesetzt, sagte Zarif am Mittwoch am Rande einer Kabinettssitzung in Teheran. Wenn Sie der Ansicht sind, dass diese Politik gescheitert ist und die USA ihr Gesicht verloren haben, dann wird die Fortsetzung dieser Politik Ihnen auch nicht weiterhelfen und Ihnen das gleiche Scheitern und die gleiche Schande bringen, fügte Zarif hinzu. Der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen und die darauf folgende europäische Nichteinhaltung veranlassten Teheran, seine Verpflichtungen aus dem Atomabkommen auszusetzen. Bei der Fortsetzung ihrer Verstöße gegen das Atomabkommen nach Ablauf der Frist des iranischen Parlaments würden die USA noch mehr Schande für sich selbst bringen, sagte Zarif. Grossi reist zu Gesprächen über Einschränkung von IAEA-Inspektionen nach Iran. Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, wird am kommenden Samstag nach Iran reisen. Dies teilte der ständige Vertreter Irans bei den internationalen Organisationen in Wien, Qasem Radi Bobodi, am Mittwoch mit. Die Reise werde auf Anforderung des IAEA-Generaldirektors zu technischen Gesprächen mit den Vertretern der iranischen Atomenergieorganisation über den Inhalt des jüngsten Schreibens an die Agentur sowie dem vom iranischen Parlament gebilligten Entwurf eines strategischen Aktionsplans durchgeführt. In diesem Zusammenhang teilte der Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation gestern mit, die Schwerpunkte der Gespräche in Teheran seien technische Fragen, die Einschränkung von IAEA-Inspektionen, Stopp der Umsetzung des Zusatzprotokolls und der freiwilligen Maßnahmen über das Sicherungsabkommen hinaus, sowie die Art der Fortsetzung der Zusammenarbeit beider Seiten. Die Reise erfolgt, nachdem Iran einen offiziellen Brief an den IAEA-Generaldirektor geschickt hat, in dem er über die Entscheidung informiert wurde, dass unangemeldete Inspektionen der IAEA-Inspektoren in den iranischen Nukleareinrichtungen nicht mehr erlaubt sein werden. Syrien und Israel verhandeln über Gefangenenaustausch unter Vermittlung Russlands. Syrien und das israelische Regime haben Medienberichten zufolge unter Vermittlung Russlands über einen Gefangenenaustausch verhandelt. Wie die syrische Nachrichtenagentur Sana'a am Mittwoch berichtete, wurden diese Gespräche auf Nachdruck der syrischen Regierung, ihre in den besetzten Golanhöhen lebenden syrischen Bürger um jeden Preis aus den Gefängnissen des israelischen Besatzungsregimes zu befreien, durchgeführt. Eine junge Israelin sei unter unklaren Umständen nach Syrien geraten. Zwei Häftlinge mit syrischer Staatsangehörigkeit in Israel sollten im Gegenzug für sie freigelassen werden, berichtete auch die Zeitung Jerusalem Post am Mittwoch. Die junge Israelin habe dem Zeitungsbericht zufolge auf ungeklärte Weise die streng gesicherte Grenze von den Golanhöhen aus überquert und sei von den syrischen Behörden festgenommen worden. Israelische Unterhändler hielten sich gegenwärtig in Moskau auf, hieß es in diesem Bericht. NATO trifft sich zu Gesprächen nach Trump, da die Frist für den Rückzug Afghanistans abläuft. Die Verteidigungsminister der NATO haben sich getroffen, um die Möglichkeit eines Aufenthalts in Afghanistan über die zwischen der militanten Taliban-Gruppe und den Vereinigten Staaten unter der Leitung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump vereinbarte Rückzugsfrist im Mai hinaus zu erörtern. Auf die Tagesordnung der zweitägigen virtuellen Konferenz in Brüssel steht die Zukunft der von den USA geführten Koalitionskräfte in dem vor Krieg heimgesuchten Land. Es wird spekuliert, dass US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Donnerstag keine feste Ankündigung machen wird. Die Regierung von Präsident Joe Biden prüft derzeit, ob die bevorstehende Frist für den Rückzug am 1. Mai eingehalten oder eine blutige Gegenreaktion der Taliban riskiert werden soll. Andere NATO-Mitglieder haben ebenfalls den Wunsch innerhalb des Bündnisses signalisiert, über die Frist hinaus in Afghanistan zu bleiben. Die deutsche Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte am Mittwoch, sie seien noch nicht in der Lage, über den Abzug internationaler Streitkräfte aus Afghanistan zu sprechen. Trump hat im Februar 2020 eine Vereinbarung mit den Taliban getroffen, wonach die USA und ihre NATO-Verbündeten voraussichtlich alle Truppen innerhalb von 14 Monaten abziehen werden, damit die Taliban ihre Angriffe auf die Koalitionsstreitkräfte einstellen. Präsident Biden sagte jedoch, seine Regierung werde sich nicht zu einem vollständigen Rückzug bis Mai verpflichten. Netanyahu erhält endlich begehrten Anruf von Biden. Einen Monat nach seiner Präsidentschaft hat US-Präsident Joe Biden endlich Israels Premierminister Benjamin Netanyahu angerufen, nachdem er sich die Zeit genommen hatte, mit Führern mehrerer anderer Länder auf der ganzen Welt Kontakt aufzunehmen. Das Gespräch war sehr warm und freundlich und dauerte ungefähr eine Stunde, sagte Netanyahus Büro und fügte hinzu, dass sie speziell über die sogenannten Abraham-Abkommen, Iran und die Bekämpfung der Covid-19-Pandemie sprachen. Auf die Frage von Reportern nach dem Anruf sagte Biden, es sei ein gutes Gespräch gewesen. Das Weiße Haus gab später eine Ausgabe des Anrufs heraus, in der Biden seine persönliche Geschichte des unerschütterlichen Engagements für die Sicherheit Israels bekräftigte. Netanyahu pflegte eine herzliche Beziehung zum ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Er war Trumps dritter Anruf nach seinem Amtsantritt am 20. Januar 2017. Der israelische Premierminister hatte jedoch ein angespanntes Verhältnis zum ehemaligen Präsidenten Barack Obama, auch weil Obama 2015 das Atomabkommen mit Iran unterzeichnet hatte. Biden war damals Vizepräsident. Als er für das Präsidentenamt kandidierte, sagte Biden, er würde bei seiner Wahl wieder in das Atomabkommen eintreten, was ihn und den israelischen Ministerpräsidenten zu einem wackeligen Start brachte. In einem Fernsehinterview am Montag versprach Netanyahu, gegen diejenigen zu kämpfen, die sich seiner kriegerischen Haltung gegenüber Iran widersetzen, sagte aber gleichzeitig, er habe wunderbare Beziehungen zu den Demokraten im US-Kongress. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 3 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 0 Grad, Mashhad 16 Grad, Isfahan 6 Grad, Shiraz 11 Grad und Bandarabas 23 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In den USA ist ein politisches Tauziehen entbrannt. Um die weiteren Schritte Washingtons bei der Wiederbelebung des bisher gescheiterten Atomvertrags JCPOA. Über die wichtigsten Einzelheiten sprachen wir mit Christoph Hörstel, dem Bundesvorsitzenden der Neuen Mitte. Heute hören Sie den dritten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hostel, reden wir auch etwas über die Rolle Israels bezüglich. Wir haben öfter mal in dem letzten Monat aus Israel gehört und auch Joe Biden davor gewarnt wurde, nicht in Kontakt mit Teheran einzutreten. Wichtig ist die Position Israels hier.
Ja, das ist auch so eine Geschichte. Wir wissen, dass ja Trump buchstäblich in seiner Präsidentschaft, die israelischen Wünsche an Washington auf der Standspur überholt hat. Der war so schnell, dass also man in Israel, also an Netanyahus Stelle jetzt, sage ich mal, permanent das Gefühl hatte, es ist Weihnachten und Ostern zusammen. Falls das überhaupt bei Juden so gesagt werden kann. Ja? Also das ist so ein interessanter Punkt gewesen. Und insofern ist der Status Israels in der US-Politik Washingtons gesunken. Ganz eindeutig. Aber die Macht der Zionisten ist natürlich vollkommen ungebrochen. Und tatsächlich, weil eben Joe Biden nicht Obama ist, der ja Präsident wurde, obwohl er sich gar nicht so furchtbar gewehrt hat, als man gesagt hat, der sei ja Israel-Kritiker, ja, in seiner Kandidatur, hat man ihn trotzdem so dahin gebracht. Jetzt hatte man diesen radikal-Zionisten-Freund Trump in der Präsidentschaft. Jetzt wird der Deep State ein bisschen zurückrudern. Wahrscheinlich wird man auch daran gehen, Netanyahu zu ersetzen, weil der Mann wirklich eine Belastung ist für Israels Stellung in der Welt und, wie soll man sagen, die Festigkeit der zionistischen Regierung zu Hause. Das möchte man vermutlich so nicht weitermachen. Aber im Prinzip ist auch klar, Israels Stellung, die Stellung der zionistischen Wahnsinnslobby in den USA, die eben viel, viel, viel stärker ist als die paar Millionen Juden im Land in irgendeiner Form nahelegen, dass es eben keine Minderheit wie andere, sagen wir mal Muslime oder Asiaten oder sonst irgendwas, das ist so ein Punkt, da müssen wir eben klar sehen, diese starke Stellung bleibt. Und da werden die, ich will mal sagen, israelkritischen Bäume garantiert nicht in den Himmel wachsen, aber einen Rückschritt für Tel Aviv wird es geben.
Hossert, hier sehen wir auch eine Unterstützung für die israelische Haltung gegenüber dem Iran aus Europa. Hier hat sich der französische Staatspräsident auch dafür stark gemacht, dass sowohl Saudi-Arabien als auch Israel in die Neuverhandlungen eingebunden werden müssten. Iran hat diesem Wunsch, dieser Forderung eine klare Absage erteilt. Das wissen wir, das wurde auch weltweit erwartet, aber trotzdem wurde diese Forderung gestellt. Wie kommt das nun das Ganze zusammen? Iran würde darauf eingehen, Europäer bestehen darauf und die USA müssen auch Rücksicht auf die Position ihrer europäischen Verbündeten nehmen.
So, Robert Malley hat jetzt gerade eine Reise nach Europa gemacht und hat da seinen europäischen Gesprächspartnern gut zugehört. Der wird gemerkt haben, dass der Zionismus in Europa auf dem Vormarsch ist. Ganz eindeutig. Und er wird auch gemerkt haben, dass es eben seinen Sinn hat, wenn ein französischer Präsident sein berufliches Leben weitgehend bei der Familie Rothschild verbracht hat. Und natürlich ist Frau Merkel sowieso ein Sonderfall, ja, denn die ist eine außerordentlich geschickte Drahtzieherin zugunsten ihres radikal-zionistischen Gesprächspartners Netanyahu in Tel Aviv. Das muss man auch klar sehen. Und das in Deutschland und Frankreich, in Europa, da ist schon fast egal, was Boris Johnson macht, da hat Israel zwei dicke Pluspunkte. Das ist nicht zu leugnen und das macht das für ihn schwierig. Und nun ist es allerdings so, dass ja auch auf der anderen Seite die USA, sagen wir mal, in einer Rolle sind, wo eben durch den Amtsvorgänger Trump ganz eindeutig die amerikanisch-europäischen Interessen oft im Konflikt lagen und die beiden Seiten auseinandergerückt sind. Das wird jetzt unter Joe Biden besser. Und es kann sein, dass die Europäer vielleicht, damit sie das nicht stören, da auch kompromissbereit sind. Aber dann käme es ja auf die Stärke Bidens an. Und ganz offen gestanden, ich glaube nicht so daran. Also wir haben hier auch eine schlechtere amerikanisch-europäische Ausgangslage verglichen mit der Amtszeit von Barack Obama. Muss man klar sehen. Wie gesagt, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir hier Fortschritte erzielen, wenn Washington da klar bleibt. Aber das wird ein hartes Brot und diesmal noch anders sein als mit den Europäern, die früher immer geschaut haben, dass sie in irgendeiner Form ihre Interessen mit dem Iran wahren können. Und dann haben wir ja miteinander auch schon im Interview festgestellt, dass ja tatsächlich die deutschen Töne gegen den Iran manchmal schärfer waren als die aus Washington, nämlich zu Obamas Zeiten. Das fand ich sehr spannend und wir haben unsere Sanktionspolitik härter gefahren, als Washington das unbedingt brauchte. Alles Merkels Arbeit. Nun haben wir hier diese Situation, dass jetzt Washington wieder etwas probiert, in Abkehr von dem Trumpschen Wahnsinn in dieser Angelegenheit. Und tatsächlich ist nicht ganz klar, ob jetzt tatsächlich Frau Merkel hier vernünftig agieren will oder ob sie eigentlich obstruiert. Ja, das ist nicht so ganz heraus. Leicht wird das nicht. Und Israel ist natürlich kristallklar gegen jede eine Vereinbarung mit dem Iran. Es wird wieder so sein, dass Netanyahu selbst, sein Verteidigungsminister oder was auch immer, in Washington sitzt und fragt die Amerikaner zum 1000. Mal, ob er nicht ein bisschen Iran angreifen darf, und die Amerikaner beschützen dann Israel vor den Racheakten aus Teheran. Ja? Also diese Frage haben wir schon so oft gehabt, dass das Ganze in der New York Times breitgetreten wurde, wie eben, ich glaube, der General Mad Dog Mattis, wie er hier genannt wurde, Netanyahu angebrüllt haben soll. Nein heißt Nein. Verstehen Sie, was Nein heißt? Also das ist alles, ich lache jetzt, aber es ist kein bisschen lustig und es ist kein bisschen humorig und es ist absolut brandgefährlich. Und Netanyahu wird diese Fragen stellen und bin ich gespannt, wie die beiden Administrationen damit klarkommt.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Gesundheit und Wohlbefinden im Islam. Bleiben Sie dran!
Gesundheit und Wohlbefinden im Islam.
Die Gesundheit des Körpers hängt bekanntlich auch von der seelischen Befindlichkeit ab. Auf wundersame Weise wird die Seele und dadurch auch die körperliche Gesundheit durch religiöse Riten gestärkt. Ein wichtiges Ritual der Muslime ist die tägliche fünfmalige Verrichtung des Ritualgebetes. Die Muslime sollen diese gottesdienstliche Handlung in sauberer Kleidung und mit sauberen Körper verrichten. Dem Gebet geht außerdem ein Ritual der Waschung voraus, Wusu. Bei diesem Zeremoniell wäscht sich der Muslim das Gesicht und beide Arme bis zum Ellenbogen und streicht anschließend über Kopf und über die Füße. Das Wusu ist in sich schon eine gottesdienstliche Handlung. Diese führt den Menschen nicht nur Gott näher und bringt ihn spirituell weiter, sondern ist darüber hinaus medizinisch gesehen vorteilhaft für den Einzelnen und sein soziales Umfeld. Gott spricht im Koran in der Sure 5, Ma'ida im Vers 6: O, die ihr glaubt, wenn ihr euch zum Gebet hinstellt, dann wascht vorher euch das Gesicht und die Hände bis zu den Ellbogen und streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Die moderne Medizin hat festgestellt, dass diese religiöse Pflicht sehr nützlich ist. Die rituelle Waschung, Wusu, enthält wie alle anderen gottesdienstlichen Handlungen, welche der Islam festgelegt hat, einen Sinn, auch einen medizinisch nützlichen. Der Prophet des Islams, Friede sei mit ihm, hat über den Sinn dieses Waschungsritual gesagt: Das Wusu-Vornehmen besteht darin, das Gesicht und die Arme zu waschen und über den Kopf und die Füße streichen und bedeutet: O Gott, ich wasche jede Sünde, die ich mit diesem Gesicht begangen habe, ab, damit ich mit einem geläuterten Gesicht dir diene und damit ich mit einer sauberen Stirn den Kopf auf die Erde herabbeuge. Die Arme während des Wusu zu waschen bedeutet: O Gott, ich lasse von der Sünde ab und ich reinige Hände und Arme von den Sünden, die ich begangen habe. Das Streichen über den Kopf bedeutet: O Gott, ich läutere meinen Kopf von allen falschen Vorstellungen und unreifen Wünschen, die ich in ihm hege, und werfe diese falschen Vorstellungen weg. Das Streichen über die Füße bedeutet: O Gott, ich halte meinen Fuß davon zurück, an einen schlechten Ort zu gehen, und ich reinige diesen Fuß von jeder Sünde, die ich mit ihm begangen habe. Wenn jemand den gesegneten Namen Gottes aussprechen will, muss er sich den Mund reinigen. Geht es denn an, dass der Mensch mit ungewaschenem Mund den Namen Gottes spricht? Ihr müsst den Mund mit Wasser ausspülen. Wenn jemand den Mund und seine Umgebung sauber hält, schützt er sich tatsächlich vor vielen Krankheiten. Einige Ärzte sind davon überzeugt, dass die modernen Erkenntnisse über die Hauthygiene deutlich machen, von welcher Bedeutung das Gebot zur Teilwaschung Wusu im Koran ist. Die Hauptpflege beginnt bei der Säuberung und Waschung des Körpers, insbesondere der Teile, die unbedeckt sind. Die fortlaufende Säuberung der Haut ist von vitaler Bedeutung dafür, dass die Ausgänge der Schweiß- und Talgdrüsen offen bleiben. Jeder sollte sich mindestens dreimal am Tag Hände, Gesicht und Hals waschen. Nach dem Besuch der Toilette und vor den Mahlzeiten sollte man sich ohnehin die Hände säubern. Die Gebetszeiten, zu denen das Wusu vorgenommen wird, fallen ungefähr mit den üblichen Essenszeiten, nämlich morgens, mittags und abends, oder im Fastenmonat mit der Zeit vor dem ersten Morgenlicht und der Einnahme der Sahar-Speise bzw. der Zeit nach Sonnenuntergang und der Iftar-Speise zusammen. Der Betende entfernt also durch das Waschen der Hände beim Wusu Krankheitserreger und schützt sich vor ihrem Eindringen in den Körper. Ärzte sagen über die Vorteile des Wusus für die Körperhygiene, dass diese Teilwaschung zur Verhütung von Erkrankungen des Verdauungsapparates, welche auf verschmutzte Hände zurückgehen, beiträgt. Die schlimmsten dieser Krankheiten sind Infektionskrankheiten wie Cholera und Typhus, Magenentzündungen und Nahrungsmittelvergiftungen. Gemäß den jüngsten Erkenntnissen der Neurophysiologie steigern Sinnesreize die Aufmerksamkeit des Menschen und wirken gegen Müdigkeit und Benommenheit. Wenn zum Beispiel jemand sich im tiefen Schlaf befindet, so kann er geweckt werden, wenn er gerufen wird oder jemand ihm am Arm rüttelt. Je mehr Sinnessignale zum Gehirn geschickt werden, desto mehr wird die Wachsamkeit gesteigert. Das heißt, je mehr Zellen im Gehirn angeregt werden, desto größer wird die Aufmerksamkeit und Konzentration. An Händen und Armen, im Mund und in seiner Umgebung sind zahlreiche Sinneszellen vorhanden. Es sind weitaus mehr als am restlichen Körper. Durch Reizung der Sinneszellen im Mund, Gesicht, an den Armen und Handflächen und am Kopf, in Stirnnähe sowie auf dem Fußrücken, wird eine größere Fläche mit Sinneszellen gereizt, sodass die Aufmerksamkeit und Konzentriertheit gesteigert wird. Dabei bildet diese Fläche nur ca. 20% der gesamten Körperoberfläche. Würde jemand den ganzen Körper waschen und damit flächenmäßig das Fünffache der Hauptfläche nässen, die bei der Talwaschung angefeuchtet wird, würde dadurch aber keine erheblich größere Wachsamkeit als beim Wusu hervorgerufen. Darauf folgt, dass falls das Wusu aus der Waschung anderer Körperpartien als den genannten bestehen würde, nicht in dem Maße Sinneszellen gereizt und die Wachsamkeit gesteigert würden. Gemäß eines Fachmannes soll die islamische rituelle Teilwaschung Wusu den gleichen Effekt wie schwedische Massage haben. Er sagt, wenn die Stellen, die beim Wusu mit kaltem Wasser gewaschen bzw. befeuchtet werden und abkühlen, fließt mehr Blut in ihre Richtung, um die Körpertemperatur zu erhalten und die natürliche Temperatur an den Flächen wiederherzustellen, an denen die Teilwaschung vollzogen wurde. Der Blutkreislauf, welcher einer der wichtigsten Anlagen des Körpers ist, wird also schnell durch das Wusu angeregt und dies wirkt erfrischend, ist gut für die Gesundheit und schafft einen Ausgleich. Heilkundige sagen, dass laufend vom Menschen Energiewellen ausgehen. Einige haben mit Geräten diese Strahlungen vor und nach der Vollziehung der rituellen Teilwaschung gemessen und festgestellt, dass die Wellen nach dem Wusu von einer größeren Ruhe des Menschen zeugen. Dies wäre ein Beweis dafür, dass die rituelle Teilwaschung Wusu beruhigend auf den Menschen wirkt. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Behnam Safavi mit dem Titel Torat Nadoram. Auf Deutsch: Ich kann es nicht verkraften.
چرا اینقدر نگاهت بیقراره؟ چرا این خونه آرامش نداره؟ بگو کی زندگی تو تلخ کرده؟ چرا دستای تو اینقدر سرده؟ کدوم بیرحمی رو یا تو سوزونده که از لبخند تو چیزی نمونده؟ نمیذارم که چشمات خیس باشه، دارم میرم تا حالت رو براشه. میونه این همه نامهربونی دارم میرم که تو عاشق بمونی. شکسته این دل غمگین و تنگم، دارم میرم با یه دنیا به جنگم. جدایی از تو سخته اما میرم تا خنده ها تو پس بگیرم. حالا که بغضمون طاقت نداره، چه خوب میشه اگه بارون ببار. حلالم کن اگر که گریه کردم، دعا کن کم نیارم بر نگردم. از امشب با خیالت هم نشینم، دعا کن خواب تو هر شب ببینم. نمیدونی که قبل از رفتن من چه مردایی که رفتن بر نگشتن، چه شایه خیلی از عشق تر شد، دلاشون به خدا نزدیک تر شد. منم باید برم، طاقت ندارم دیگه، خواب خوش و راحت ندارم. تو هم هر شب بشین ماهو نگاه کن، برای حال و روز من دعا کن. لشکر کلبریز از غروره، با مردی که نگاهش مثل نوره، کنار هم توی دنیای دیگه. یه روز دنیا به ما تبریک میگه.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Globale Bemühungen zur Bekämpfung des Coronavirus. Weiterhin guten Empfang. Die Welt kämpft seit mehr als einem Jahr gegen das tödliche Coronavirus. Von China ausgehend hat sich das neue Coronavirus SARS-CoV-2 weltweit verbreitet. Die Millionenmetropole Wuhan in der Provinz Hubei war dabei Zentrum des Ausbruchs. Die damit einhergehende Erkrankung wird Coronavirus Disease 2019 COVID-19 genannt. Das Virus SARS-CoV-2 hat sich in der kurzen Zeit nach seiner erstmaligen Entdeckung im Dezember 2019 sehr effizient. Das Virus SARS-CoV-2 hat sich in der kurzen Zeit nach seiner erstmaligen Entdeckung im Dezember 2019 sehr effizient, insbesondere durch Tröpfcheninfektion, aber auch durch Aerosolinfektion von Mensch zu Mensch ausgebreitet. Seit Beginn des weltweiten Corona-Ausbruchs haben Pharmaunternehmen begonnen, den Corona-Impfstoff zu erforschen und zu testen. Einige der weltweit größten in- und ausländischen Pharmaunternehmen haben jetzt die Fertigstellung der Impfstoffproduktion bekannt gegeben und Tests am Menschen durchgeführt. Die Mediziner sind sich jedoch aufgrund der Risiken und Nebenwirkungen immer noch nicht einig über die Verwendung einiger Impfstoffe. Die Herstellung von Impfstoffen ist nicht nur ein kommerzielles Problem, sondern ein lebenswichtiges Thema. Beim Covid-19 haben wir es mit einem neuen Virus aus der Corona-Familie von Viren zu tun. Und dieses Virus hat noch viele unbekannte Aspekte. Vor einigen Monaten hat das russische Gesundheitsministerium den weltweit ersten Corona-Impfstoff unter dem Namen Sputnik V registriert. Der Impfstoff wurde im Gamaleya Center entwickelt und hat eine dritte Phase klinischer Studien in Belarus, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Venezuela und anderen Ländern durchlaufen. Detaillierte Studien zum russischen Corona-Impfstoff zeigen bei 96% der Empfänger Erfolge. Nach einer ersten Komponente wird nach 21 Tagen eine zweite verabreicht. Nach 42 Tagen insgesamt soll sich die Immunität dann voll ausgebildet haben. Die Forscher sagen, dass die Sicherheit des Sputnik V Corona-Impfstoffs 5-mal stabiler ist als bei ähnlichen Impfstoffen wie dem Pfizer-Impfstoff und dass 96% der Geimpften nicht mehr am Coronavirus erkranken werden. Sputnik V verwendet die Hüllen sogenannter Adenoviren, um bestimmte isolierte Gene des Coronavirus in die menschlichen Zellen zu transportieren. Bei der Impfung werden die Viren in einen Muskel gespritzt, wo sie die Zellen infizieren und darin die Gene des Coronavirus freisetzen. Die infizierte Zelle produziert daraufhin sogenannte Spike-Proteine des Coronavirus, die sich frei bewegen. Sie werden von den Antikörpern erkannt und der Körper baut eine Immunität auf, allerdings nicht nur gegen das Spike-Protein des Coronavirus, sondern auch gegen die als sogenannte Genviren eingesetzten Adenoviren. Alexander Ginsberg, Direktor des Gamaleya-Zentrums für Mikrobiologie und Immunologie in Russland, sagt über den Impfstoff, dass bei den geimpften Personen die Krankheit sehr wahrscheinlich durch eine laufende Nase, Husten und leichtes Fieber auftaucht und das Virus nicht in die Lunge gelangt. Mehr als 50 Länder haben insgesamt 1,2 Milliarden Dosen des Impfstoffs bestellt, der voraussichtlich in Brasilien, China, Südkorea, Indien und anderen Ländern hergestellt wird. Die erste Lieferung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V traf am Donnerstag vergangener Woche auch in Iran ein. Laut dem iranischen Botschafter in Russland, Qasem Jalali, wurde der russische Sputnik V-Impfstoff in mehr als 16 Ländern registriert, darunter auch im Iran. Gemäß der Vereinbarung mit der russischen Direktinvestitionsgesellschaft RDIF wurde beschlossen, diesen Impfstoff gemeinsam in Iran herzustellen. In Europa war Ungarn das erste EU-Land, das den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V kaufte. Ungarn kaufte große Mengen des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V, obwohl dieser in der EU noch nicht zugelassen ist. Für Ministerpräsident Orbán ist die EU bei der Impfstoffbeschaffung zu langsam. Laut Vertrag kaufen wir eine Menge, die für die Impfung von 1 Million Menschen ausreicht. Das bedeutet 2 Millionen Impfdosen. Wir haben vereinbart, dass wir sie in 3 Tranchen kaufen. Im ersten Monat bekommen wir Impfungen, die für 300.000 Menschen reichen, im zweiten Monat für 500.000 und im dritten Monat für 200.000 Menschen. Laut offizieller Statistik wurden weltweit mehr als 1,5 Millionen Menschen mit dem Sputnik-V-Impfstoff geimpft. Argentinien und die Vereinigten Arabischen Emirate gehören zu den 11 Ländern, die die Verwendung des Impfstoffs im Inland nachdrücklich genehmigt haben. Die deutsche Bundeskanzlerin hat dem Paul-Ehrlich-Institut ebenfalls vorgeschlagen, den russischen Impfstoff zu unterstützen. Die meisten Augen sind jetzt auf Russland gerichtet. Russland hat auch seine Bereitschaft angekündigt, der Europäischen Union 100 Millionen Dosen Sputnik-V-Impfstoff zu liefern. Russland hat nun eine Lizenz bei der Europäischen Arzneimittelagentur beantragt, da die Ergebnisse des Impfstoffs nun bekannt sind. Der Sputnik-V-Impfstoff ist 28 Tage nach der ersten Dosis zu 4,91% wirksam. Der russische Impfstoff erlangte im Bereich der Impfstoffproduktion eine Vorreiterrolle, obwohl der Pfizer-Impfstoff unter Beteiligung von BioNTech Germany, der American Moderna Impfstoff und der Impfstoff des Oxford Institute AstraZeneca in den letzten Monaten in den Medien und in der öffentlichen Meinung große Beachtung fanden. Forscher glauben nun, dass die Wirkungsdauer des von der deutschen Firma BioNTech und ihrem amerikanischen Partner Pfizer hergestellten Impfstoffs schwer festzulegen ist. In jedem Fall sollte dieser Zeitraum nicht mehr als 5 Monate betragen. Eine Umfrage der KFF, Kaiser Family Foundation, die in den USA Sozialgesundheitsforschung betreibt, zeigt, dass 29% des medizinischen Personals in den USA gegen dieses Corona-Impfstoff sind. Dr. Ghulam Reza Shukri, einer der Experten der iranischen Impfungsteams, sagt über den Grund für dieses Misstrauen: Es wurden gefährliche Nebenwirkungen des Pfizer- und AstraZeneca-Impfstoffs festgestellt. Dieser Impfstoff kann eine relative Immunität im Körper bieten. Es ist jedoch nicht klar, welche biologischen Veränderungen nach einer Weile aufgrund dieser Injektion auftreten werden. Die Welt hat jahrelang versucht, einen Impfstoff gegen das AIDS-Virus herzustellen. Warum haben Sie Ihrer Meinung nach keinen Erfolg gehabt? Weil es ein langer Prozess mit vielen Versuchen und Fehlern ist. Die Impfstoffplattform von AstraZeneca basiert zum Beispiel auf dem an der Universität von Oxford in Großbritannien entwickelten Virus. Dieselbe Plattform wurde vor einigen Jahren für das HIV-Virus zur Vorbeugung von AIDS verwendet und ist in der klinischen Phase kläglich gescheitert. In dieser Studie wurden mehr als 100 Menschen in afrikanischen Ländern, die sich klinischen Studien unterzogen hatten, nach Erhalt des Impfstoffs mit AIDS infiziert. In der heutigen von Spannung geplagten Welt erleben wir jedoch, dass diese ausgefallene und gefährliche Plattform dieses Mal von europäischen Ländern, einschließlich Großbritannien, erneut gegen das Coronavirus verwendet und als einer der billigsten Impfstoffe im Impfstoffportfolio der Weltgesundheitsorganisation WHO COVAX den Ländern mit niedrigeren Einnahmen angeboten wird. Offizielle Berichte zeigen, dass die Pfizer Pharmaceutical Company den größten Medikamentenmissbrauch in ihrer Geschichte verzeichnet hat. Laut der offiziellen Webseite des US-Justizministeriums hat das Unternehmen in den letzten 21 Jahren 10 gesundheitsbezogene Straftaten begangen, darunter die Werbung für nicht zugelassene pharmazeutische Produkte. AstraZeneca, ein schwedisch-britisches Unternehmen, hat ebenfalls mehrere Verstöße in seiner Tätigkeitsgeschichte. Der wesentliche Verstoß des Unternehmens war die Werbung für den Verkauf nicht zugelassener Medikamente. Das Misstrauen gegenüber in einigen Ländern hergestellten Impfstoffen ist in dem sensiblen Kontext der Coronavirus-Pandemie verständlich. In der gegenwärtigen Situation basiert die Politik des iranischen Gesundheitsministeriums in Bezug auf die Bereitstellung von Impfstoffen auf heimischen Fähigkeiten. Gleichzeitig hat sich die Islamische Republik Iran aufgrund der Notsituation bemüht, Impfstoffe aus zuverlässigen Quellen und unter Berücksichtigung der Sicherheits- und Wirksamkeitsaspekte in begrenztem Umfang und schrittweise bereitzustellen, um sichere und wirksame Impfstoffe im ganzen Land herzustellen, die auf der globalen Ebene angeboten werden. Im Iran werden insgesamt 9 Impfprojekte auf verschiedenen Plattformen durchgeführt. Der Corona-Impfstoff der Firma Shafar Pharma befindet sich in Zusammenarbeit mit dem Exekutivstab von Imam Khomeini in der ersten Phase der klinischen Studien. Und der Impfstoff des Pasteur-Instituts, der in Zusammenarbeit mit Kuba hergestellt wurde, steht kurz vor dem Eintritt in die dritte Phase der Labortests. Der Rosi-Impfstoff ist auch für klinische Studien zugelassen und andere Impfstoffe befinden sich in der präklinischen oder tierexperimentellen Phase. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.